Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Was mich trotzdem an der Debatte stört, ich finde weder das Merino-Schaf noch die Kaschmir-Ziege haben es verdient.
Ja.
In diesem Kontext, also das wäre meine Tiergeschichte, ja, in diesem Fall,
ja,
weil es immer gleich mit Kaschmir-Pullover gleichgesetzt
auch
wird.
Auch im Polohemden, Segelschuhe, ne? Also alles.
So, und auch immer gleich mit Rich Kids.
Ja.
Das kann auch alles sein, nur wir tun eigentlich genau dasselbe, was wir den anderen vorwerfen, nämlich so gruppenbezogene Urteile. Nicht jeder, der einen Kaschmir-Pullover trägt, singt so einen Scheiß.
Mhm.
Und man kann so einen Scheiß auch ohne Kaschmir-Pullover singen. Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Am 26. Mai um 17.48 Uhr und wir haben noch keine Hochrechnungen aus Thüringen. Mal gucken, ob die während der Sendung reinkommen. Wir fangen an, lieber Sohn Paul, ganz schnell, bevor wir erklären, was wir hier machen, mit der Rubrik, was war so richtig toll die letzte Woche? Was hat dich überrascht?
Ich sag nur ein Wort, Sylt.
Sylt?
Ja.
Okay, dazu kommen wir später noch. Ich war in Würzburg.
Ja.
Okay, das ist das Sylt des Südens.
Oh,
ja, ist eine wirklich schöne Stadt. Also
ja,
so Weinberge rundrum und alles sehr ordentlich, so ein bisschen sehr durchgewischt, so wie Münster eigentlich, meine Heimatstadt. Und ich war in einem Coworking Space. Ich hatte also tagsüber, irgendwann musste ich aus dem Hotel raus, hatte abends eine Veranstaltung. Hallo, aktiv Laufshop, Jan Diko, da bin ich aufgetreten mit unserem Krimi. Und dann gucke ich inzwischen in so Städten, wenn ich tagsüber Zeit habe, Coworking Spaces. Also wo gibt es Schreibtische tageweise zu mieten?
Mhm.
Also wo kann ich mich hinsetzen, kriege einen Kaffee, habe ein Internet und kann so ein bisschen vor mich hinarbeiten.
Mhm.
Und da war so ein selbstverwalteter Coworking Space. Ich schicke da morgens um, keine Ahnung was, um 9 eine Mail hin, habt ihr Platz? Ja, komm vorbei. Kann sein, dass keiner da ist. Dann rufst du die Handynummer an. Wir sind halt selbstverwaltet. Es war aber jemand da, keine Ahnung, wer das war. Der sagte nur, da ist die Kaffeemaschine, pass auf, da ist die Kasse, so eine kleine, abschließbare.
Mhm.
Da liegt Geld drin, da packst du 15 Euro rein. Das kostet das für einen Tag, wenn du was trinkst. Hier ist die Preisliste. Ich muss jetzt weg. Wenn du fertig bist, zieh zu.
Mhm.
Der hat mich noch nie in meinem Leben gesehen.
Mhm.
Der wusste nichts. Ich hätte da mit einem gemieteten Lieferwagen vorfahren können. Ich hätte da Scheinwerfer, Rechner, Telefone, Regale, Möbel, die Kaffeemaschine, alles rausschleppen können.
Mhm.
War denen scheißegal. Und das hat mich total glücklich gemacht, diese Vertrauenskultur.
Mhm.
Zu sagen, pass auf, ich kann jetzt hier hunderte von Kameras installieren und so weiter und so weiter. Wenn uns einer bescheißen will, dann tut er das. Wenn uns einer beklauen will, dann tut er das. Ich gehe jetzt einfach mal auf meinem Vertrauenspfad und denke mir, es wird schon alles.
Mhm.
Und das finde ich eine so mutmachende Grundhaltung, wenn du das Gefühl hast, ey, du bist okay, ich bin okay, ich vertraue dir. Ich habe natürlich dann auch noch ein Trinkgeld. Also ich bin dann auch eigentlich überangepasst. Ne? Ich feg dann eher noch mal kurz durch, wo ich war. Also ich hinterlasse den Arbeitsplatz sauberer. Das hat mir viel Spaß gemacht. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast am Montag. Hier sind Hajo und
Paul Schumacher.
Genau, ich der Journalist, Paul mein Sohn der Gartenbauer. Ja, und mein Sohn, Haken dran, was kommt in dieser Sendung auf gar keinen Fall vor?
Bei mir eigentlich auch direkt das erste Thema wieder Sylt. Ich habe da überhaupt keinen Bock drüber zu reden. Aber nee, doch, müssen wir natürlich.
Ich habe da eine Frage.
Ich weiß.
Bei mir kommen weder Bayer Leverkusen, weil
auch okay.
Liga ist vorbei. Ja. Jetzt zählt nur noch die Europameisterschaft. Alles, was war, ist gewesen. Ja, ja. Preußen ist aufgestiegen und so weiter.
Apropos Preußen, du hast Post von denen bekommen, ne?
Ach was?
Das liegt jetzt im Wohnzimmer, glaube ich, auf dem Tisch.
Ich habe Post von Preußen Münster bekommen?
Ja.
Oha, das werden wir vielleicht noch live während der Sendung aufmachen. Wenn du ein längeres Solo hast, hole ich die Post schnell.
Genau.
Ach so, und der FC Bayern Trainer kommt jetzt auch nicht mehr vor, war langweilig, den hatten wir. Volkes Stimme, lieber Sohn, wir haben Leserpost.
Genau, da könntest du jetzt eigentlich einmal kurz den Brief holen gehen, aber das können wir auch alles gleich.
Nein, mach.
Ich fange an mit Volkes Stimme, Oldschool Berlin, ein wirklich Supporter der allerersten Güte und allerersten Stunde und auch bei Udo Butter immer sehr, sehr rege am Start. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal auf dem Tempelhofer Feld bei so einem Auftritt mal Blickkontakt aufgenommen. Ich vermeine dich auf jeden Fall von deinem Instagram-Profilbild da erkannt zu haben. Ich lese einmal vor, was du uns geschickt hast. Hallo Suse, ein tolles Gespräch. Eine Anmerkung dazu am Rande. Die iranische Staatsbürgerschaft kann niemals und von niemandem abgelegt werden. Solange das Regime an der Macht bleibt, kann kein im Iran geborener Mensch, der jemals in den Fokus der Herrschenden geraten ist, wieder in den Iran zurück, ohne verfolgt zu werden. Das ist noch perfider als der Verlust einer Staatsbürgerschaft, die diese Menschen ohnehin nicht wirklich wollen, unter der derzeitigen Situation. Nie wieder in die Heimat, nie wieder Familie und Freunde wiedersehen, nichts. Harte Worte zu einem Gespräch, was ihr ja über die iranischen Frauen geführt habt, genau.
Stefanie von Wietersheim geführt. Wir hatten letzte Woche den Absturz des Hubschraubers mit dem iranischen Regierungspräsidenten nicht drin. Faszinierend, wie schnell dieses Thema schon wieder weg ist. Das ist 7 Tage her, dass der Ausnahmezustand
ist. Dass da mal eben so ein Staatsoberhaupt vom Himmel gefallen ist.
Plus Außenminister.
Franziska Balles schreibt, hallo liebe Suse, herzlichen Dank für das so interessante Gespräch mit Stefanie von Wietersheim. Mehr denn je empfinde ich eine große Dankbarkeit, in unserem freien und demokratischen Deutschland zu leben. Der Berg im Iran heißt Damawand. Liebe Grüße aus Miltenberg. Vielen Dank, Franziska.
Liebe Franziska, ich glaube, damit hast du das Buch gewonnen. So, und ich habe inzwischen den Preußen-Münster-Umschlag geholt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Oh. Immerhin auf so einer Karte.
Hand unterschrieben.
Eine Spendenquittung habe ich bekommen.
Nee,
ich werde jetzt zum Ehrenmitglied. Scheiß, na gut, okay. Egal, wir kommen zu deinem Lieblingsthema. Der Untergang der Woche. Das Pony in Sylt. Eigentlich müsstest du da als Rich Kid mit Kaschmir-Pullover über der Schulter.
Ich bin sehr froh, dass ich nie in diese Art von Nepotism reingefallen bin. Also, dass ich immer noch vorher irgendwie so halbwegs die Kurve bekommen habe. Ich finde das so seltsam, dieses Video zu sehen. Ich finde es total befremdlich, wirklich. Ich finde es auch befremdlich, wie weit und wie schnell das Ganze so Kreise gezogen hat. Ne? Mhm. Äußert sich auf einmal der Bundeskanzler dazu, so, also und kritisiert das Ganze, so eine muss er machen, weil ansonsten, genau, kann ja auch irgendwas nachgesagt werden. Ich finde das einfach nur super, super widerlich vom Verhalten her. Ich habe ein bisschen Schiss davor, was mit der Person passiert, die das Ganze gefilmt hat und veröffentlicht hat.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, in diesem Internet kursiert ein, keine Ahnung, 15, 20 sekündiges Filmchen aus dem Pony, einem Club in Sylt, angeblich Eintritt 150 Euro, schon mal ganz sportlich. Mhm. Und da stehen junge Menschen, es wird offenbar Roséwein getrunken, man ist guter Laune und singt zu einem Schlager sehr hässliche Dinge, die, ich sag mal, Remigrationsqualität haben. Es sieht aus wie so ein schnelles, kleines, aus der Hand gedrehtes Handyvideo. Mm. Vielleicht sogar so Selfie. 5 Leute sind inzwischen identifiziert worden, 2 haben bereits ihren Job verloren. Ja, und die Frage ist, was bedeutet das für diese Menschen? Was bedeutet das für private Kontakte, Familie, Arbeitgeber und so weiter? Meine Frage an dich, die unmoralische Frage des Tages, wie häufig hast du, egal ob mit deinen Handballkumpels, Schule, sonst irgendwie sturzbesoffen bei irgendwelchen, was auch immer, Ereignissen, Zeug gegrölt, wo du vielleicht am nächsten Morgen gesagt hast, das war aber jetzt grenzwertig. Ich rede jetzt nicht nur von Nazi-Scheiß.
Nee, das ist definitiv ein paar Mal vorgekommen. Nazi-Scheiß war zum Glück nie mit dabei. Da waren die Gruppen, in welchen ich mich dann zu diesen Situationen aufgehalten habe, häufig divers genug, als dass auf jeden Fall das kein Thema war. Ich würde aber mal sagen, derbere Ausdrücke oder ja, so.
Auch frauenfeindlich.
Nee, nicht mal. Wo ich mich total total lebhaft dran erinnere, ist in einer Walpurgisnacht zum 1. Mai hin ist das, ne?
Ja.
Waren wir irgendwann mal auf dem Kreuzberg und da war das wirklich so, da stand dann die Polizei mit so riesigen Autos und Scheinwerfern und es wurde irgendwie alles ausgeleuchtet.
Schon mal ein bisschen Eindruck machen.
Genau, es war irgendwie alles ein bisschen aufgeheizt und Wetter war gut und der Abend war mild und so. Und dann haben wir da in einem großen Kreis gestanden, wirklich 40 Leute oder so, und uns so untergehakt und sind dann quasi in diesem Kreis gleichzeitig, also marschiert und haben währenddessen gesungen.
Ja.
Aber das war halt so, dass dieses Lied auf der Reise nach Berlin traf ich eine Bäckerin und dann sie versprach mir eine Schnecke, wenn ich so.
Und so weiter.
Genau, also das war wirklich...
Also war nicht mal polizistenfeindlich.
Nee. Das haben wir zu dem Zeitpunkt, war Udo Butter und das alles, war ich auf jeden Fall noch nicht so radikalisiert. Das war alles so ein bisschen humaner.
Worauf ich hinaus will. Ich meine, überleg dir mal, das letzte Grölen-Erfolg Festen, was irgendwie tabu behaftet war, war diese Layla-Geschichte.
Ja, oder dieses Thema. Also ich weiß nicht, ob du diesen Clip kennst. Ja, Thema, dieses Rechtsrock-Festival, wo die ganzen Glatzen da vor so einer Bühne stehen und alle irgendwie zusammen, aber sehr, sehr stramm Sieg heil machen, während die Band da irgendwie...
Also das überrascht mich nicht weiter. Das ist deren Kernkompetenz.
Deren Hauptaussage.
Nein, es wundert mich nur, erinnere dich bitte, wir haben über die Mallorquiner geredet, die Schnauze voll haben vom Sauf- und auch Grülltourismus. Ich frage mich erstens, warum muss Feiern, auch wenn Alkohol im Spiel ist, häufig im Absingen wirklich schmutziger oder ekelhaftiger Lieder enden? Warum singt man nicht, wie das in anderen Ländern vielleicht üblich ist, einfach ein paar vernünftige Volkslieder? Worauf ich hinaus will, Layla, da ging es darum, dass eine Puffmutter gefeiert wurde. Das war natürlich auch tabuisiert, natürlich nichts Rechtsradikales, aber diese Gröllieder scheinen offenbar immer irgendwie was Tabubrechendes zu haben. Ne? Mhm. 10 nackte Friseusen mit ihren feuchten Haaren. Ne? Ballermann-Hit. Mhm. Also es geht immer so in diese Tabu-Richtung. Kann es sein, dass diese jungen oder auch nicht mehr ganz jungen Menschen da auf Sylt einfach nur so dumm rumprovoziert haben?
Natürlich.
Einfach nur mal. Oder ist das Ausweis einer rechten Gesinnung? Sind die wirklich rechtsextremistisch bis rechts? Oder sind die einfach nur komplett blöd, besoffen, also, scheißegal?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jemand tatsächlich so volle Lotte hinter dieser Gesinnung steht und das Ganze wirklich atmet und da total von oben bis unten mit verseucht ist, dann ist diese Person für mich, wenn ich jetzt so den Hannibal Lecter aus mir, den CIA-Profiler aus mir sprechen lasse und den Hannibal Lecter da analysiere, eine sehr, sehr zurückgezogene Person, die auf keinen Fall an die große Glocke hängt, dass in diese Richtung irgendwie Gesinnungen bestehen oder irgendwas, die also total unscheinbar wirklich agiert.
Die Mitläufer.
Genau, das heißt für mich, nicht mal die Mitläufer, vielleicht auch die Leute, die prägen, die aber dann wirklich so Fight Club-mäßig, wann wir darüber geredet haben, aber sich einfach organisieren. So, ne, und das Ganze aber still und heimlich und professionell machen. Wenn ich im Pony-Club auf Sylt, wo mich im Zweifel auch noch irgendwie jeder erkennen kann und so weiter und so fort, mich da auf eine Terrasse stelle und mit Dom Perignon in der Hand da irgendwie Ausländer rausgröle, dann ist das einfach nur ein Beweis von dem Fakt, dass man Geschmack nicht kaufen kann. Also Vatern kann noch so viel Geld haben. So und die haben trotzdem nicht verstanden.
Und was mich trotzdem an der Debatte stört, ich finde weder das Merino-Schaf noch die Kaschmirziege haben es verdient. Ja. In diesem Kontext, also das wäre meine Tiergeschichte in diesem Fall.
Ja.
Weil es immer gleich mit Kaschmir-Pullover gleichgesetzt
auch wird. Auch Polohemden, Segelschuhe, ne? Also alles.
So und auch immer gleich mit Rich Kids.
Ja.
Das kann auch alles sein, nur wir tun eigentlich genau dasselbe, was wir den anderen vorwerfen, nämlich so gruppenbezogene Urteile. Nicht jeder, der einen Kaschmir-Pullover trägt, singt so einen Scheiß.
Mhm.
Und man kann so einen Scheiß auch ohne Kaschmir-Pullover singen. Also ich finde dieses Einschachteln von Gruppen als Reaktion darauf genauso falsch wie das, was die vorher gemacht haben.
Voll.
Ich möchte die Geschichten dieser Leute, ich möchte das wirklich wissen, bereuen die das, fanden die das wirklich? Ich würde gerne wissen, eine Form von, naja, Provokationsunterhaltung, ich weiß es nicht.
Zu wem gehören die? Also zu welchen Großindustriellen, weiß ich nicht, was einflussreichen so.
Vielleicht sind das alles Russen.
Ja, genau, das wird jetzt ganz schnell noch erzählt.
Ja, genau, was die wählen, wäre natürlich interessant. Draußen vor der Tür, was ist in der weiten Welt passiert?
Du wirst es nicht glauben. Nicht nur die AI, die ja, ich muss sagen, sich für mich so ein bisschen entzaubert hat, weil ich dachte jetzt echt, wir kriegen die maschinellen Supergehirne, die uns irgendwie so auf Bob Ross mäßig irgendwie die Welt genau neu malen und zeichnen und uns alle viel, viel besser machen als die beschränkten Menschen, die wir nun mal sind. Nein, wir kommen jetzt zu dem Thema Löffel. Löffel sind deshalb wichtig, weil sie in Japan gerade dafür sorgen, dass Menschen weniger Salz essen.
Hä?
Wie funktioniert das? Ein Hightech-Löffel, der quasi einen Strom aussendet. Einen sehr, sehr niedrig frequentigen Strom. Jetzt
kriegst du jedes Mal einen gewischt, wenn ein...
Der diese Salzmoleküle quasi am Löffel hält. Das heißt, mit jedem Slurp, den du von diesem Löffel nimmst, bleibt etwas Salz auf dem Löffel zurück.
Und deinem Körper erspart.
Ach komm. Und damit lässt sich wohl eine ganze Menge Salz...
Der Karl-Lauterbach-Löffel.
Ja genau, pro Mahlzeit einsparen, und das Ganze kommt auch noch aus Japan, den sagt man ja so nach, dass sie nicht nur über 100 werden, sondern auch ganz besonders auf ihre Lebensmittel achten. Insofern...
Das sagt man denen nach.
Ja.
Also draußen vor der Tür ist diese Woche was wirklich Bezauberndes passiert, schon wieder unsere Lieblingspartei, die der Front National Marine Le Pen hat gesagt, AfD, mit denen wollen wir nichts zu tun haben im Europaparlament, die sind uns zu rechts. Und ich glaube, da steckt ein Plan dahinter. Ich bin ja Experte für Verschwörungstheorien. Und ich glaube, Marine Le Pen und Frau Meloni in Italien, die schließen sich schon kurz. Die Le Pen regiert ja noch nicht, Meloni regiert. Und die überlegen sich natürlich, wie stellen wir eine europäische Rechte generell auf. Und Frau Meloni hat bereits mit Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin der alten und vermutlich auch neuen, schon mal so gekuschelt. Also wir haben schon mal geguckt, wie machen wir das mit den Mehrheiten? Also muss die christdemokratische Fraktion in Zukunft mit den roten Grünen sonst wie was stimmen, oder gibt es so einen furzkonservativ-konservativen Block? Und ich glaube, da haben sich Meloni und Le Pen untergehakt und haben gesagt, ey, wenn wir mit den bürgerlich-konservativen, mit den CDUen dieses Europas regieren wollen, dann müssen wir uns von den Nazis fernhalten. Das ist das kleinere Opfer, das wir bringen. Damit zeigen wir den Konservativen, dass wir koalitionsfähig sind. Und ich glaube, das steckt in Wirklichkeit dahinter. Also sich von der AfD verabschieden europäisch, um die CDU zu kriegen. Aber das ist nur meine Theorie. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Kompetenz. Dein Kumpel.
Jörg Quos,
Chefredakteur bei Funke. Er ist hier in Berlin mit seinen Leuten dafür zuständig, dass die WAZ, das Hamburger Abendblatt, die Braunschweiger, die Thüringer, die Berliner Morgenpost und viele andere mit erstklassigen Meldungen hier aus der Bundespolitik versorgt werden. Lieber Jörg, wie steht es denn um die Ampel?
Hallo Hajo, hallo Paul. Ja, wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Man kann sagen, dass sich die Stimmung in der Ampel etwas beruhigen wird, weil seit Freitag ist klar, das Rentenpaket, das von der FDP blockiert wurde, wird am Mittwoch ins Kabinett kommen und den Kabinettstisch passieren. Die FDP beharrt zwar darauf, dass am Rentensystem weitere Reformen durchgeführt werden müssen. Damit ist ein dicker Brocken zumindest kurzfristig jetzt mal vom Tisch, auch wenn sich beide Parteien oder alle drei Parteien in der Grundsatzfrage, wie die Rente langfristig zu stabilisieren ist, nicht einig ist. Man steht auch unter dem Eindruck von Umfragen, es geht nicht so richtig was voran. Die SPD verliert sogar 1%, was nicht schön ist und was vor allem eine Debatte weiter verstärken kann, die Olaf Scholz überhaupt nicht recht sein kann. Nämlich eine Debatte darum, ob er der richtige SPD-Kanzlerkandidat ist. Das ist eine Debatte, die wird hinter verschlossenen Türen geführt. Ein einziger Kommunalpolitiker, der einigermaßen bekannt ist, hat vor einiger Zeit das Fass aufgemacht, indem er sagte, sobald wir einen Boris Pistorius als Kanzlerkandidat hätten, wären unsere Umfrageprobleme vom Tisch und die SPD würde entscheidende Prozente zulegen. Diese Analyse trifft auf sehr viel Verständnis in der Partei. Den Bundeskanzler in Frage zu stellen und seinen Anspruch, selbst die Kanzlerkandidatur wieder zu übernehmen, das ist doch ein großer Schritt. Ich bin gespannt, ob die Debatte jetzt doch auf breiter Front aufbrechen wird. Für Scholz ist das unangenehm, aber so funktioniert die Politik. Am Ende sind die Parteien gut beraten, diejenigen aufzustellen, die die besten Chancen haben.
Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Und worauf müssen wir nächste Woche achten?
Ich blicke natürlich mit besonders großem Interesse auf den Staatsbesuch von Emmanuel Macron in Deutschland, der bereits gestern begonnen hat und 3 Tage andauert. Und ich bin sehr gespannt, ob diese lange Zeit der Sprachlosigkeit durch die vielen Kontakte, die in diesen 3 Tagen zwischen Macron und Scholz entstehen, aber auch beim deutsch-französischen Ministerrat oder in Begegnungen mit dem Bundespräsidenten, ob diese vielen Kontakte dazu helfen, diese große Sprachlosigkeit, die seit Jahren im deutsch-französischen Verhältnis herrscht, ob diese Sprachlosigkeit aufgebrochen werden kann. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder erlebt, wie Frankreich, wie der französische Präsident Vorschläge gemacht hat zur Weiterentwicklung der Europäischen Union, zu einer gemeinsamen Industriepolitik, zur Energiepolitik und diese Vorschläge in Berlin irgendwie immer auf taube Ohren stießen oder nicht einmal eine Reaktion hervorgerufen haben. Das war für die Franzosen nicht nur enttäuschend, sondern man hat es in Paris auch ein Stück weit als Beleidigung aufgefasst. Deswegen ist das deutsch-französische Verhältnis, das ja das vielleicht wichtigste Verhältnis von 2 Staaten in Europa ist, wirklich gelitten hat. Wir haben aktuell natürlich Auseinandersetzungen mit der Energiepolitik. Deutschland ist aus Atomenergie ausgestiegen, steigt aus der Kohle aus, setzt auf erneuerbare Energien. Und Frankreich setzt auf die Atomkraft und wird neue, moderne Atomkraftwerke bauen. Und in Frankreich versteht man überhaupt nicht, warum die Deutschen diesen Sonderweg beschreiten. Und das ist eines von mehreren Problemen, das sicher jetzt auf den Tisch kommen wird. Und ich bin sehr gespannt, ob es Olaf Scholz und Macron gelingt, Brücken zu schlagen. Und man am Ende dieser 3 Tage sagen kann, das deutsch-französische Verhältnis hat sich signifikant verbessert.
Das war die Stimme der Hauptstadt. Jörg Quos, ganz herzlichen Dank. Wir kommen zur Rubrik Family Affairs, also hemmungslose Selbstwerbung. Ich kann dazu sagen, Mittwoch lese ich in München aus dem Krimi Nur der Tod ist schneller, den ich mit Michael Maisheit geschrieben habe, in einem Sportgeschäft. Ich kann jetzt, müsst ihr selber recherchieren, Mittwochabend in München und Mittwoch hier im Mutmach-Podcast Damian Böselager, der Spitzenkandidat von Volt, einer jungen und wirklich hochinteressanten neuen Partei. Ich glaube, es ist eine der längsten Folgen geworden, die wir je aufgezeichnet hatten. Damian saß in New York bei einer Nudelsuppe ohne salzarmen Löffel.
Ja.
Sie standen unter dem Eindruck der Trump-Wahl und dachten sich, ach du Scheiße, es war gerade gewählt worden in New York, ist schon eine Weile her, das war 2016 oder sowas. Und Damian und sein Kumpel saßen und sagten, ey, was ist denn, wenn das jetzt alles in Europa auch kommt und jetzt müssen wir doch mal. So, und 2 Jahre später saß Damian Böselager im Europäischen Parlament, weil sie eine Partei gegründet haben. Junge Menschen gründen eine Partei. Das geht, das funktioniert. Und Damian berichtet, wie er in den 5 Jahren im Europaparlament bei wirklich auch wichtigen Entscheidungen dabei war, wie ihn der französische Innenminister fast gevierteilt hätte und. Also wirklich total toller Insight aus diesem, ja, etwas undurchsichtigen, aus dieser Blackbox Europa. So, jetzt du.
Ja, 6.6. geht es für mich mit meiner Band Udo Butter in Cottbus im Jugendclub Tschechow. Richtig zu Rande. Die haben 30 Jahre Feier und wir dürfen da mitspielen.
Der besorgte Vater fragt, das ist ja bestimmt ein eher, ich sag mal, linksliberales Jugendprojekt.
Ja.
30 Jahre.
Ja.
Stehen dann in Cottbus da auch die Glatzen davor und wollen,
ich hoffe
auch,
doch,
und wollen auch rein?
Also
braucht ihr noch einen Kickbox
in Braunschweig? In Braunschweig war das auf jeden Fall so. Ja, ja, ich meine, Cottbus ist auch nicht weit weg. An alle Berliner und Brandenburger Hörer, kommt gerne vorbei. Das wird bestimmt ein bunter Abend. Ansonsten, ja, spielen wir das nächste Mal, glaube ich, im Juli und dann orientieren wir uns so langsam auch mal Richtung Süden.
Du warst im Studio das Wochenende.
Genau, wir waren im Studio. Wir haben neue, coole Musik aufgenommen. Ich wurde ja zu den Backing Vocals dann irgendwann sehr höflich aus dem Studio komplimentiert.
Wie, du solltest aufhören zu singen?
Genau, ja. Durch die Blume gesagt, genau. Bitte, hör auf. Und das habe ich dann natürlich als Anlass genommen, um direkt hierher zu brausen und mir die Tränen auf meine E-Schwalbe so aus dem Auge fliegen lassen.
Wie muss man sich das vorstellen? Kommt ihr mit dem fertigen Song ins Studio oder entsteht der währenddessen?
Das wäre cool. Also wenn der währenddessen entstünde und man wirklich sagen könnte, ey, wir wohnen jetzt hier irgendwie 2 Wochen in diesem Studio und müssen irgendwie immer nur auf irgendwelche Knöpfe drücken, um den nächsten Hit aufzunehmen. Das wäre absolutes Traumleben. Bei uns ist das so, die Songs stehen vom Arrangement her, dann gehen wir da rein und weil es nicht so wahnsinnig viel Platz gibt, nehmen wir dann zuerst die Rhythmusgruppe auf, dann die Bläser und dann den Gesang.
Also alles für sich?
Genau, so drei Stücke meistens. Also
das heißt, der Sänger hat aber die Musik auf dem Ohr.
Genau, der Sänger hat dann schon das Eingespielte auf dem Ohr.
Okay.
Ja, rausgehen tut man dann mit einem guten Gefühl und so ein paar Rough Mixes in der Tasche.
Ist ein Sommerhit dabei?
Ich bin ja ein großer Freund von unserem neuen Song.
Valle a la Palma.
Auf die Fresse.
Ja,
der auf Titel, die Fresse. Ja, der ja, Titel lässt auch nicht, der ist auch nicht viel mehr vom Inhalt
her. Okay, verstehe. Also wieder auch lyrisch Anspruch. Wir haben
uns, tatsächlich, ich habe eine Frage an dich. Anderer Songtext von uns zum Titel Uniform geht folgendermaßen: Ich bin nichts, ich kann nichts, gib mir eine Uniform.
Mhm.
Kennst du das als Sprichwort? Weil wir haben jetzt blöderweise mal nachgeguckt, Leon und Konrad hatten diese Zeile irgendwann mal mitgebracht.
Ja.
Und es stellt sich heraus, es gibt schon eine ganze Menge Songs, wo diese Zeile drin vorkommt. Und dass wir nicht die Ersten sind, die denen sowas einfällt, das war mir schon immer klar. Aber wie ist das denn jetzt? Ist das jetzt so allgemeines Kulturgut?
Also du stellst die Copyright-Frage, ob irgendwie.
Ja, also wie ist das mit Sprichworten? Ne?
Also Sprichworte sind meines Wissens frei, weil die, naja, sind darf alt jeder? Und allgemein verfügbar, sind Rechte auch verfallen. Ich kann dir nur sagen, lieber tot als zweiter sollte unser Krimi zuerst heißen und dann macht der Verlag tatsächlich sowas wie einen Rechte-Check und guckt, ob diese Formulierung, und die ist ja relativ klar, ne, lieber tot als zweiter, das ist schon relativ prägnant. Und das gehörte tatsächlich einem kleinen Sportverlag und der war nicht bereit, das jetzt irgendwie abzutreten zu einem überschaubaren Tarif. Und deswegen mussten wir das Buch umbenennen. Und jetzt heißt es nur, der Tod ist schneller.
Crazy.
Ja, aber eventuell müsst ihr leicht was verändern. Nur eine ganz kurze Grundsatzfrage. Also Menschen in Uniform sind für mich nicht per se...
Sind sie auch nicht. Es geht in diesem Song
oder ganz ahnungslos klar
um Menschen, die Macht in Uniform missbrauchen.
Okay, weil das hat sowas schnell sowas Despektierliches, wenn man es nur so hört.
Absolut nicht. Das waren genau auch meine Magenschmerzen mit diesem Song, weil ich immer so den Schiss hatte, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Cottbus-Gig bleiben, ne? Stell dir mal vor, du hast da jetzt irgendwie 100 gewaltbereite Neonazis vor so einer Festivalstätte stehen.
Ganz laut, ich kann nichts, ich bin nicht,
so.
Gib mir eine Uniform. Ne?
Und dann stehen da 200 Schaften und die sollen nicht...
Die gehen dann erstmal eine Pommes essen.
Ja, genau, die gehen dann erstmal so eine Absperrung gleich aufmachen. Und dann und sagen,
hier Jungs, Dixie. Freier Eintritt.
Genau.
Ja, ja.
So, und insofern, da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe aber auch genauso wenig Bock auf Leute, die ihre Machtpositionen aufgrund irgendwelcher Uniform gegenüber anderen ausnutzen.
Kannst du dir nicht ausdenken. Googles neue Suchfunktion soll KI-gesteuert dir eben jetzt nicht nur ein paar Websites oder sowas anzeigen, sondern gleich so den richtigen Text. Simon Hurz hat in der Süddeutschen mal den Test gemacht und hat die Frage gestellt, welche Länder in Afrika mit dem Buchstaben K beginnen. Google antwortet, keines der 54 afrikanischen Länder, aber Kenia kommt dem am nächsten, denn es beginnt mit einem K-Laut. Aha, diese Antwort finde ich merkwürdig.
Okay.
Und sie ist auch merkwürdig, sie ist KI generiert. Aber bei Google läuft das schon. Also in einem kleinen Versuchskreis, dass man eben also jetzt schon so Volltextantworten bekommt, die KI generiert sind. Also die Maschine sammelt.
Mhm.
Und du sagst am Anfang, du bist enttäuscht, wenn du dir überlegst, es sollen in kürzester Zeit 1 Milliarde Menschen mit diesen Suchergebnissen versorgt werden.
Das wird das absolute Desaster.
Ich finde das super, super gefährlich, wenn da Fehler drin sind.
Voll.
Ja, und das ist alles Menschen gemacht.
Ich bin eh, also
was hast du?
Ich muss mich noch mal ein bisschen tiefer in dieses KI-Thema reinstürzen.
Das
aber
gilt für uns alle.
Nee, also auch was gerade so dieses Scam-Potenzial dahinter geht. Scam im Sinne von Verarsche letztlich. Ne? Also was kann dieses Modell und was kann es nicht? Es ist nämlich zum Beispiel schon rausgekommen, dass ganz viele der großen AI-Firmen dieser Zeit, zum Beispiel OpenAI, ihre erste Vorstellungsrunde auf einer Bühne mit eben ihrem Chatbot, das war alles geskriptet. Also das war nicht der Chatbot live, das war ein vorgeskriptetes Event, damit das Ganze halt auf jeden Fall auch reibungslos funktioniert.
Hätte eine KI sowas wie Sylt bauen können? So ein Video?
Boah, also ich bin mir sicher. Ich denke mir halt immer, dass die KI so viel Kontext dafür bräuchte.
Nein, also aber du brauchst doch einfach nur ein anderes Tonspur nur drüber legen. Mhm. Vielleicht haben die ja was anderes, vielleicht haben die ja was über Meerschweinchen.
Das wäre krass, wenn das ein Deepfake wäre und du damit jetzt sowas irgendwie verrückt.
Gut, so, wir haben als, achso, Entschuldigung, du hattest noch gar nicht gesagt.
Nö, machen wir einfach so, aber ich hätte kannst auch einfach ausdenken nur kurz auf den Proaktiv-Podcast hingewiesen. Ein paar Kollegen von uns, in ihrer Instagram-Bio steht, zwei Freunde und Unternehmer aus Leidenschaft im Proaktiv-Podcast reden wir über Themen, die uns bewegen. Wir haben nichts zu verkaufen. Punkt. Und es ging in diesem kurzen Ausschnitt, den ich gesehen hatte, um das Thema Propaganda. Und wie einer der beiden Hosts dieses Podcasts vier Punkte abarbeitet, um zu versuchen herauszufinden, ob das Propaganda ist.
Was okay, er also so vier Checkpunkte.
Genau, und er sagt, und das fand ich ganz spannend, wenn alle dieser vier Punkte zutreffen, dann hast du mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit
Propaganda
vor dir. Punkt 1, wie emotional ist das ganze Thema aufgebaut? Punkt 2, wird es als super komplex dargestellt? Also kann es nur Experten geben? Mhm. So. Punkt 3, wird viel mit Modellen und Prognosen anstatt von Fakten gearbeitet? Mhm. Also geht es immer um Ausblick und weiter. Ne? Und viertens, ist der öffentliche Diskurs eingeschränkt, beziehungsweise aufgrund des in Punkt 2 genannten super komplexen Sachverhaltes einfach generell, also ihr Amöben habt davon eh keine Ahnung. Ja, so, und ihr müsst das jetzt einfach so schlucken. Ne? Das ist jetzt so, sind das so News. Und diese vier Punkte, also ne, Emotionalität, Komplexität, wie Modelle und Prognosen, ne, Fakten sind schwerer so zu manipulieren, dass sie in deine Story passen. Modelle da schon einfacher. Und dann noch die Einschränkung des öffentlichen Diskurses. Und so hat man, finde ich, eigentlich einen ganz schönen kleinen Ratgeber für die mentale Bewaffnung gegenüber Propaganda.
Werd das mal checken demnächst. So, jetzt aber, da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt, die Tiergeschichte.
Ja, die ist
meine
geil.
Ist ganz kurz.
Ja.
Wir waren bei unseren Freunden in Pelitz, das kennst du auch. Die haben ihr kleines jährliches Festival veranstaltet. Mhm. Musikern, Bühne, ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken, alles schick. Und es war, ich weiß nicht so, jetzt die Zeit, 18 Uhr. Und es kam eine Wolke, Schwärme von Mücken. Mhm. In allen Größen und Farben. Also nicht nur die gemeine Durchschnittsmücke, sondern auch so kleine Miese und so große Brummer, und die haben uns bis Mitternacht aber wirklich aufgefressen. Und ich habe das Gefühl, Autan oder ähnliche Mückenabwehrgeschichten sind denen völlig egal. Und aber wirklich so im Kopf, in den Haaren, überall, also dass ich nicht noch welche zwischen den Zähnen hatte. Und das trifft zusammen mit einer Prognose, oh, ist das jetzt schon Propaganda?
Ey.
Mit einer Prognose, die für diesen Sommer gemacht wurde, weil kalt, regnerisch und sonst noch so ein paar Bedingungen. Es soll wohl ein optimales Mückenjahr werden.
Es soll auch ein ziemliches Zeckenjahr werden. Insofern Alerta, Alerta, Antifaschista. Aber hören wir damit auf und kommen zu meiner Tiergeschichte. Ich habe zwei mitgebracht. Die erste ist auch relativ kurz. Es geht um sogenannte Donkey Nannies. Was sind Donkey Nannies, fragst du mich?
Pferdeaufpasserinnen?
Ja, so ein bisschen. Also
es hat, Esel.
Ja, genau. Es sind Esel, die auch auf andere Tiere aufpassen. Also was heißt aufpassen. Es ist quasi, stell den Esel mit Satteltaschen vor.
Ja,
also, ne,
wie mein Fahrrad.
Genau, wie dein Fahrrad. Und jetzt gucken aber aus diesen Satteltaschen so kleine Lämmer raus. So, weil jetzt werden diesem Esel werden die Satteltaschen übergehangen und dann werden da diese Lämmer reingepackt, diese Lämmchen.
Und die gucken raus.
Genau, und die werden dann mit der Schafsherde mitgeschickt. So.
Ach so.
Weil die Lämmer manchmal die steilen Aufstiege und
die können
so
die weiten Strecken nicht.
Genau.
Nein.
So,
das ist ja süß.
Die sogenannte Donkey Nanny. Und meine zweite Tiergeschichte, auch aus dem Anfang 2024, dreht sich um Spinnen. Ich entschuldige mich bei allen ZuhörerInnen, die dieses Thema ein bisschen kribbelt.
Die Arachnophobiker.
Es ist aber lustig. Wir bewegen uns einmal durch den Wikipedia-Artikel gemeinsam zusammen und wir versuchen hier mal irgendwie von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Also, von den Eukaryoten gehen wir ins Reich der Tiere, dort dann zu den Arthropoden, runter zu den Arachniden, dann zu den Araneen, dann zu den Aranemorphäen, dann zu den Gnaphonidäen, so, und dann kommen wir bei dem Genus Hot Wheels
an.
Doch.
Nein.
Das steht da.
Also wir gehen das alles durch, von Art über Unterart und so weiter, und unten steht wie so Hot Wheels.
Hot Wheels. So, warum steht da Hot Wheels? Diese in China entdeckte, sehr, sehr kleine und durchsichtige Springspinne wurde...
Ach, die gibt's wirklich?
Ja, die wurde Anfang des Jahres von Bo Liu und Feng Zhang entdeckt, und die haben diese kleine Spinne Hot Wheels Sisyphus genannt, weil Hot Wheels deshalb ist ja diese Marke für kleine Autos, ne, mit denen Kinder gerne spielen.
Die konnte
man
so zurückziehen und dann
zurück, und dann sind die irgendwo hingefahren. Genau. Und von Hot Wheels gab es auch so Bahnen.
Ja, ja,
also
genau.
So zusammensteckbare so rote, so Plastikteile, ne? Mit denen du so Loopings und alles Mögliche bauen konntest.
Die flogen
so
da immer raus.
Und nun haben die männlichen Spinnen sogenannte Penisschläuche, und zwar Bulben. So, und die Penisschläuche von Hot Wheels Sisyphus sehen halt so aus wie so ein Hot Wheels Looping. Und deshalb hat er den Genusnamen Hot Wheels bekommen.
Ja. Der ist nun wirklich klasse. Wir kommen ganz zum Schluss. Ups, fast vergessen. Ich musste etwas länger nachdenken, aber Joschka Fischer, der sich ja gelegentlich mal als ehemaliger Außenminister zu Wort meldet, hat in einem Interview sinngemäß sowas gesagt, Israel hat die Medienschlacht, also die Schlacht so um die Herzen der Menschen weltweit leider verloren. Mhm. Und also Fischer ist nun wirklich niemand, der irgendwie vorschnell mit irgendwelchen Urteilen und schon gar nicht mit irgendwelchen antisemitischen Sachen dabei ist. Und das hat mir dann doch zu denken gegeben, weil wenn Joschka Fischer das schon sagt, dann scheint da wirklich etwas im Verzug zu sein. Und im Zusammenhang damit möchte ich dich warnen, das Argumentationsmuster Gleichsetzung. Mhm. Das ist eine unangemessene Gleichsetzung zu verwenden, weil das war das Argument unter anderem auch von Friedrich Merz, als das Urteil gesprochen wurde, sowohl Hamas-Leute als auch Netanyahu und Galant
werden vor dem internationalen Gerichtshof
angeklagt wegen Kriegsverbrechen. Das ist keine Gleichsetzung, weil sie werden wegen völlig unterschiedlicher Dinge angeklagt.
Ob das nun vor demselben Gericht ist, ist per se
völlig wurscht. Aber es ist keine Gleichsetzung, nur weil zwei Leute, wenn du angeklagt bist wegen Raubmord und ich angeklagt bin wegen
Beihilfe zum Raubmord,
dann kann man das nicht vergleichen. Und dazu muss man einfach sagen, wenn israelische Soldaten auf TikTok oder sonst wo live posten, was sie zum Teil an wirklich unschönen Dingen da machen, dann darf man sich auch nicht wundern. Ja, und das wird den Diskurs wird sich massiv verändern in den nächsten Tagen und Wochen. Mhm. Ich glaube, das israelische Vorgehen in Rafah wird sich auch verändern.
Also für mich, ich kann das nur so unterschreiben, ich fand das schon auch ein bisschen seltsam, als Netanyahu sich dann da, ich glaube, das war ein Tagesshow-Post, hinstellte und dann quasi mit der Banderole unter seinem Bild versehen wurde, so von wegen, ihr seid alle Antisemiten, wenn ihr sagt, irgendwie, was ich hier mache, ist...
So leicht ist es nicht. Und nochmal trennen israelische Regierung, israelisches Militär und irgendwelche Glaubensrichtungen oder so.
Voll.
So, und du, was hast du noch fast vergessen?
Es geht um die Stromgrundsicherung. Eine Studie hat herausgefunden, dass ungefähr jeder vierte Haushalt viel zu viel Geld für seinen Strom bezahlt.
Aha.
Und wir damit im Jahr... also durch Anbieter oder Tarifwechsel,
wir Deutschen
knapp 5,5 Milliarden Euro sparen könnten.
Okay.
Ich kenne so Leute tatsächlich, Christian Krull ist so jemand,
der jedes Jahr den Anbieter wechselt.
Gerne mal, ja auch halbjährlich. Man kriegt ja immer welche Boni und weiß nicht was.
Vergleichsportale, aber
und zack, zack, hier rüber und hier nochmal einen Monat umsonst. Nee, ich habe auch, also ich weiß nicht, ich denke mir dann, also ja, okay, das mag eine Stunde dauern, aber mir dann, also ich weiß nicht, ich beneide Christian auf der einen Seite, auf der anderen Seite.
Wie viel Geld müsstest du im Jahr an Strom sparen, damit du dich eine Stunde damit befasst? Also reichen 50 Euro, müsste das dreistellig sein, über 100? Muss das eine richtig attraktive Summe sein, so wie 500?
Es ist mir völlig egal, was ich dabei spare. Ich will einfach nur, dass mir nicht auf den Sack geht.
Ja, das verstehe ich schon. Aber was? Wie könnte Christian dich dazu bewegen? Komm, Paul, wir setzen uns jetzt mal eine Stunde vor einen Vergleichsrechner.
Indem er sagt, in dem Moment, wir indem er sagt, wir synchronisieren jetzt unsere Stromanbieter und jedes Mal, wenn ich wechselst du auch.
Christian, so. Ich finde das eine wahnsinnig smarte Idee.
Also wenn er das automatisieren so könnte.
Ja. Ich setze mich in die Satteltasche von Christian und der sorgt dafür, dass wir den idealsten Kurs bei der
Octopus Energy.
Hallo, liebe Mutmach-Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn wir irgendwo bei euch eine Stromnanny hätten,
ja, genau,
und uns dazusetzen können, wir sind dabei.
Ja, falls ihr noch so einen Netflix-Familien-Account habt oder so, haben wir auch noch irgendwie total Bedarf. Disney haben wir noch nicht.
Was liegt die kommende Woche an?
Ja, Maloche, Maloche und so ein bisschen vorbereiten auf den Cottbus-Gig.
Und sag mal, Maloche, Maloche, es wird ja jetzt Sommer. Gibt es irgendwas, was ihr gerade, was besonders wichtig ist?
Also es ist jetzt, sind die ersten Mähgänge in der Saison jetzt zu absolvieren. Das Gras sprießt auch ziemlich.
Was ist eigentlich mit Heuschnupfen und Gärtnern?
Geht. Ich habe ja jetzt irgendwie Anfang des Jahres meine große Hafenrundfahrt, was Pneumologen, HNO,
alles einmal durch
und mich auch auf Allergien testen lassen. Ja. Nach wie vor ist es Hausstaub und Milbe, aber keines der bekannten Gräser.
Na wunderbar. Ich lese in München, darauf freue ich mich. Dienstagabend, Thaddäus und die Beobachter. Und ansonsten wünschen wir euch eine richtig tolle Woche.
Bis denn.
Tschüss. Love and marriage, love and marriage.
Ein Podcast von Funke.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.